Ich habe eine ganze Menge gelernt. Hier sind die Haare vom Schlagzeuger. Hochspannend hier. Die Walkers und die Millers, die haben ja ganz neue Horizonte eröffnet hier der Verkündigung. Muss mir das auch mal überlegen, mit DJ zu predigen. Ich werde nächste Woche mal bei Gerhard Schnitter anrufen, der hat ja jetzt Zeit, ne? Dem ziehen wir so eine Rappermütze auf und dann während der Bibelarbeit kann er dann ein paar Regler bedienen. Ja, also man lernt immer wieder dazu, super. Wo stehen wir heute Morgen auf unserem langen Weg durch die Heilsgeschichte Gottes? Die Schöpfung, Freitagabend, denn draußen vor der Tür. Und wie kommen wir wieder rein in die Tür? Das war das Thema gestern Morgen. Und heute geht es um die Frage, wie können wir eigentlich als Menschen, die Kinder Gottes geworden sind, ja, okay, vielleicht können wir irgendwie nachher alle Botschaften nochmal auflisten. Ich würde sagen, jetzt kommt er wieder runter. Wie können wir eigentlich als Kinder Gottes in dieser Welt leben? Wie können wir als Menschen, die in der Nachfolge Jesu Christi stehen, in einer Welt leben, die nach ganz anderen Werten lebt, wo ganz andere Regeln gelten? Das ist das Thema heute Morgen. Wir sind, und Debs hat es schon auf den Punkt gebracht, wir sind eigentlich Bürger einer anderen Welt. Wir gehören hier gar nicht mehr hin. Wir sind Bürger einer neuen Welt und gleichzeitig leben wir noch hier und jetzt auf dieser Erde und müssen hier und jetzt auf dieser Erde leben. Wir haben eigentlich zwei Staatsbürgerschaften. Wir haben eine doppelte Staatsbürgerschaft. Und wenn ein Mensch Christ wird, dann ist das in etwa so, wie wenn ein Wolf Vegetarier wird, ja? Aber die Republik der vegetarischen Wölfe, die ist noch in der Gründungsphase. Und gleichzeitig ist unser vegetarischer Wolf noch Teil von einem Wolfsrudel, das nach Fleisch brüllt und das auf Beutefang geht und das zum Leben auch Fleisch braucht und wo die Regel gilt, fressen und gefressen werden. Aber unser vegetarischer Wolf, der will eigentlich schon nach ganz anderen Regeln leben. Und deshalb sitzt er ständig in der Spannung, nach welchen Regeln lebe ich? Ich bin Teil eines nicht vegetarischen Wolfsrudels, wo Regeln gelten, fressen und gefressen werden, und ich will eigentlich als vegetarischer Wolf leben. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und so ist das mit Christen in dieser alten Welt. Mit Christen in einer unerlösten Welt leben, wo noch ganz andere Regeln und noch ganz andere Maßstäbe gelten. Im Philipperbrief. In Philipper 3, Vers 20, da schreibt der Apostel Paulus, dass unser Bürgerrecht, unsere Staatsbürgerschaft im Himmel ist. Unser Bürgerrecht, heißt es da, ist im Himmel, woher wir auch Jesus Christus, unseren Herrn, erwarten. Das ist unser eigentliches Zuhause. Unser Leben, das gehört eigentlich gar nicht mehr auf diese Welt. Als Kinder Gottes gehören wir zu einer ganz anderen Welt, aber wir sehen sie noch nicht. Wir haben sie noch nicht vor Augen, wir können sie noch nicht spüren und fühlen. Wir sind ein Stück weit wie dieses alttestamentliche Gottesvolk, das durch die Wüste zieht, auf ein verheißenes Land zu. Aber wir sind noch nicht in diesem verheißenen Land und unser Leben spielt sich auf der Wanderschaft ab. Eigentlich heißt Christsein auf dem Weg sein in ein anderes Land. Wir sind auf dem Weg, wir sind auf einer langen Reise. Und wir sollten uns in dieser Welt so benehmen und so aufführen, als ob wir auf dem Weg wären, als ob wir auf einer Reise wären. Da kann man sich nicht dramatisch belasten. War ja gestern eine super Szene mit diesem tapferen Typ, der noch einen auf dem Huckepack hatte und einen Koffer und noch Flaschen holen musste. Das ist das Thema. Wir sind eigentlich auf dem Weg. Und da muss man abschätzen, wie viel Gepäck man sich leisten kann, um da anzukommen. Wir sind... Der Josh hat das mit den Schützengräben gestern auf den Punkt gebracht. Wir sollten eigentlich ständig wieder starten, um in den nächsten Schützengraben zu kommen, aber wir richten uns manchmal in diesen Schützengräben ein. Wir sollten auf dem Weg sein. Als Christen, das sollen wir auch nach Regeln und nach Geboten leben, die zu einer ganz anderen Weltordnung, nämlich zur neuen Weltordnung Gottes gehören. Jesus hat diese Weltordnung einmal in der Bergpredigt auf den Punkt gebracht. Das ist die neue Weltordnung Gottes. Sie wird gelten in Gottes neuer Welt. Aber jetzt müssen wir mit dieser Weltordnung hier zu Rande kommen und das ist schwierig. Ein Kollege von mir, der hat es am eigenen Leibe mal ziemlich deutlich erlebt, der musste zu einer Sitzung, ja, Und die Sitzung, die fing um 10 Uhr an und er war spät dran. Er war wirklich spät dran. Und es ist immer so, wenn es pressiert, dann findet man keinen Parkplatz. Stuttgart Mitte, der fuhr dreimal um den Block rum und hat keinen Parkplatz gefunden. Und die Sitzung begann und sein Chef war da ziemlich pingelig, was Pünktlichkeit angeht. Und in seiner ganzen Verzweiflung hat er sich dann ins Parkverbot gestellt. Und er schrieb noch in aller Eile einen Zettel für den potenziellen Polizisten oder die Politesse, die dann vorbeikommt. Und er schrieb auf den Zettel: Wenn ich hier nicht parke, komme ich zu spät und dann kriege ich Ärger mit meinem Chef. Und ganz unten drunter schrieb er noch den Satz: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Zwei Stunden später, die Sitzung war zu Ende, kommt er wieder zu seinem Auto, guckt hinter den Scheibenwischer, es war ein Strafzettel dran. Auf diesem Strafzettel stand nicht nur das Übliche, sondern auf diesem Strafzettel war noch so ein Post-it-Kleber drauf. Und auf diesem Post-it-Kleber stand drauf: Wenn ich Ihnen keinen Strafzettel gebe, ist mein Chef ärgerlich mit mir. Und dann stand noch drunter: Und führe uns nicht in Versuchung. Das ist der Punkt. In Gottes neuer Welt, da gilt die Nächstenliebe. Da gilt die Regel der Vergebung, der Nachsicht. Und in dieser Welt, da gilt Schuld folgt Strafe. Da folgt Vergeltung. Da gibt's eben den Strafzettel. Das sind diese beiden Regeln und wir leben als Kinder einer neuen Welt, als Bürger einer neuen Welt in dieser alten. Und das ist immer wieder spannungsvoll. Für uns stellt sich laufend diese Frage, nach welchen Regeln sollen wir leben? Das ist eine tagtägliche Frage vieler Christen in der Schule, am Ausbildungsplatz. Ich hoffe, es ist eine Frage. Weil wenn es eine Frage ist, dann ringt man wirklich darum, Christ zu sein in dieser Welt mit einer doppelten Staatsbürgerschaft. Es gibt viele von euch, die gemobbt werden in der Schule, am Arbeitsplatz, die verspottet werden als Christen, die immer wieder geprüft werden nach der Echtheit ihres Christseins. Und da gilt es immer wieder, den Weg zu finden zwischen dem Gehorsam gegenüber dem Gebot Gottes, dem Gebot einer neuen Welt, und seinen Weg zu finden in dieser alten Welt. Vor 20 Jahren, da wurde ich zur Bundeswehr einberufen. Es war damals eine ganz heiße Geschichte. Da gab es noch diese zwei großen Weltblöcke, den Kommunismus und, wie soll man es nennen, die westliche Welt. Und da war die Frage, kann man als Christ zur Bundeswehr gehen? Das hat uns damals heiß umgetrieben, gab es heiße Diskussionen. Und das ist so eine Brennpunktfrage. Wie steht es eigentlich mit der Gewalt in dieser Welt? Können Christen in dieser Welt zur Polizei oder zur Bundeswehr oder sonst was? Das hat uns damals spannend umgetrieben. Das ist ein Thema, wenn heute jemand Leitungsverantwortung hat, wenn jemand Personalverantwortung übernimmt. Und ich schätze mal, dass viele von euch das irgendwann einmal ausüben werden, dass sie mit Personal zu tun haben, das Regeln einzuhalten hat, sonst kann man einen Betrieb auch vergessen, wenn jeder tut, was er will. Und dann hat man eine doppelte Staatsbürgerschaft. Man steht als Christ da und weiß, man sollte eigentlich das Reich Gottes bezeugen. Gleichzeitig muss man auch hart sein, muss man Regeln einhalten und muss man gucken, dass der Laden läuft. Wir sind Wanderer zwischen zwei Welten, immer wieder in einer Spannung drin. Wir sind noch nicht in der Welt, in der wir eigentlich hingehören. Aber in der Welt, in der wir gerade noch sind, da gehören wir eigentlich auch nicht mehr so richtig hin. Und deshalb soll diese Welt, so sagt Jesus, mit ihren Werten auch niemals der letzte Horizont unseres Lebens sein. Man kann in dieser Welt tolle Dinge erleben. Und man soll und man darf diese Welt auch genießen. Man darf so ein Pfingstjugendtreffen doch richtig genießen. Und ich freue mich ehrlich gesagt unter uns auf die WM. Und ich habe mir so viel Platz wie möglich freigeräumt. Ich will diese WM auch genießen. Und das darf man auch. Es gibt wunderschöne Momente. Man kann auch tolle Dinge kaufen und so weiter. Aber Jesus sagt, das alles ist schön. Genießen, ja, aber es soll unser Leben nicht dominieren. Es soll unser Leben nicht in Beschlag nehmen. Es soll uns den Blick nicht verbauen für diese ganz andere Welt, zu der wir eigentlich gehören. Jesus hat immer wieder mit Menschen zu tun gehabt, die in dieser Spannung standen und die sich von diesen irdischen Dingen haben leiten lassen. Ihr kennt diese Geschichte von diesem jungen Mann, der war richtig heiß auf das ewige Leben. Der sagt zu Jesus: Mensch, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben kriege? Und Jesus erklärt ihm dann so die Gebote Gottes. Und der Mann ist begeistert, weil es für ihn überhaupt kein Problem war. Alles von Kindheit an aufgehalten war. Guter Jugendkreis, guter EC, guter CVM, was weiß ich. Und dann sagt Jesus diesem jungen Mann, der ziemlich viel Gnade hatte, eine Menge Asche im Ofen und eine Menge Heu in der Scheune. Und er sagt zu ihm, Mensch, eine einzige Geschichte, die fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und dann klappt ihm der Kinnladen runter, weil das genau der Punkt seines Lebens war, wo er seinem Reichtum mehr Recht in seinem Leben eingeräumt hat als dem Gebot Gottes, als dem Willen Gottes. Und er geht traurig davon, weil er so einen Koffer hatte, wie gestern Abend hier auf der Bühne, weil er beladen war mit irdischen Gütern, die ihn daran gehindert haben, wirklich sich auf den Weg in Gottes neue Welt, in die Nachfolge Gottes zu machen. Man muss sich mal vorstellen, Jesus hat ihn eingeladen, sein Jünger zu werden, in diesen Zwölferkreis einzutreten, mit ihm nach Jerusalem zu gehen, und er lehnt dieses großartige Angebot Gottes ab und geht an Gott vorbei. Man kann aber auch ins andere Extrem verfallen. Es gibt im Neuen Testament auch Christen, die sind abgehoben. Ja, der junge Mann, der klebte an diese Welt, andere, die heben ab. In Thessaloniki, da gab es Christen, die sagten, ja okay, also wenn Jesus bald wiederkommt und wenn Gottes neue Welt nächste Woche anbricht, dann müssen wir ja eigentlich nur mal arbeiten. Ne? Dann können wir jetzt eigentlich die Füße hochlegen und dann warten wir jetzt und gucken, legen uns in die Sonne und gucken in den Himmel, wenn es denn soweit ist. Die haben abgehoben. Die waren schon im Dauerlobpreis irgendwie, ja, und die haben aufgehört, ihren Job an den Nagel gehängt. Die haben sich um nichts mehr gekümmert. Und denen schreit Paulus ganz schlicht und ganz nüchtern, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Punkt. Die einen schweben und die anderen kleben. Die anderen haben schon abgehoben, schweben in himmlischen Sphären im Dauerlobpreis. Und die anderen, die haben sich hier richtig eingerichtet, die sitzen im gut eingerichteten Schützengraben und haben überhaupt keine Lust mehr, da rauszukommen. Wanderer zwischen zwei Welten. Wie geht das? Wie kann man zwischen diesen Extremen als Christ leben? Und Paulus schreibt da ein paar Verse im 1. Korintherbrief. 1. Korinther 7, die Verse 29 bis 31. Und er schreibt da, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Wie soll man das leben? In diesen Versen, da steckt eine ungeheure Herausforderung drin. Und drin eigentlich ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Eigentlich geht das gar nicht. Aber genau dieses Unmögliche, das haben die Jünger Jesu damals gelebt. Diese Männer, die Jesus berufen hat in seine Nachfolge, das waren Menschen, die ja mitten im Leben standen. Wir erfahren das an ein paar Punkten, die waren verheiratet. Der Petrus war verheiratet, der hatte Kinder, der hatte eine Familie. Der hatte auch Eltern und Geschwister, die hatten einen Beruf. Der Petrus hatte so ein mittleres Fischereiunternehmen. Der hatte Angestellte. Der war mitten im Leben drin. Der war etabliert. Das war so ein richtiger galiläischer Spießer. Die standen in sozialen Verpflichtungen drin. Und dann kommt Jesus und ruft sie raus. Und Jesus sagt, komm und folge mir nach. Und dann tun die das. Die standen auf und verließen alles, was sie hatten und folgten ihm nach. Das waren wirklich Menschen, die so lebten, die Frauen hatten, als hätten sie keine. Die ließen sich nicht scheiden und ich hoffe, die hatten auch keine schlechte Ehe, aber die waren monatelang mit Jesus unterwegs. Und das bringt ja Spannungen in eine Familie. Zu Hause, Kinder, Frau, Betrieb, Angestellte, was weiß ich, das muss ja irgendwie weitergehen. Und der Petrus hatte ja auch noch seine Boote. Nach der Auferstehung, da treffen die sich alle wieder am See Genezareth und sie gehen fischen. Man fragt sich ja, mit was gehen die fischen? Ja, mit den Booten, die dem Petrus gehörten natürlich. Wir sagen oft so leichtfertig, wenn wir in der Verkündigung stehen, oh, nimm Jesus in dein Leben auf und deine Beziehungen kommen in Ordnung und dein Leben kommt in Ordnung und deine Familie kommt in Ordnung. Und das stimmt auf eine Art auch. Wenn Jesus in das Leben einer Familie einzieht, dann können viele Süchte aufhören. Dann kann auch viel Hass und Neid an ein Ende kommen. Und es kann tatsächlich sehr, sehr vieles heil werden. Und gleichzeitig stimmt das auf eine andere Art auch wieder nicht. wenn Jesus in ein Leben kommt, dann kann auch das Chaos einziehen. Fragt mal die Muslime, die sich bekehrt haben zu Jesus, was in ihrer Familie passiert ist. Da ist die Hölle los. Und bei mir in meinem Leben ist das ganz ähnlich. Ich könnte wahrscheinlich sehr viel mehr Zeit haben ohne Jesus. Und ich könnte viel gemütlicher leben ohne Jesus. Und ich habe das gestern Abend schon bewundernd gehört, dass Josh und Debs einen kleinen Jungen aufgenommen haben. Man muss sich das mal vorstellen, da ist so ein Kind und man merkt, seine Mutter kümmert sich nicht drum und dieses Kind wird sterben in den Armen seiner eigenen leiblichen Mutter. Und dann steht auf einmal Jesus vor einem und sagt, du, nimm dieses Kind. Wer Kinder hat, der weiß, was das heißt. Was das an Stress mit sich bringt, auf einmal diesen Ruf Jesu zu hören und sagt, das ist jetzt dein Kind. Das bringt alles in Unordnung. Es ist interessant, in der Bibel, da gibt es nicht viele Geschichten, wie es im Familienkreis der Jünger aussieht. Und da gibt es auch nicht viele Geschichten über die Familie Jesu. Aber eine Geschichte, wie es in der Familie des Josef von Nazareth aussah, die gibt es doch. Und das ist die Geschichte, wo dieser 12-jährige Jesus mit seinen Eltern eine Pilgerreise macht nach Jerusalem. Und diese Familiengeschichte, die bringt ein bisschen was zum Ausdruck, was es heißt, wenn Jesus in eine Familie einzieht. Da geht diese fromme Family, macht eine Partytour nach Jerusalem zum Pilgerfest und es ist so, wie man nach Eidlingen kommt, ne, und man hat Halligalli und in Jerusalem gesteckt voll die Stadt, eine 250.000 Menschen, Jubel, Trubel, Heiterkeit und dann ist die Party zu Ende und die Familie Josef will wieder nach Hause und der kleine Jesus fehlt. Super, kann man immer nachvollziehen, wenn man irgendwie mit Kindern auf einem großen Event war und eines fehlt, ne. Da ist wirklich Stress angesagt und die durchsuchen die halbe Stadt und dann finden sie den kleinen Jesus wo? Sie finden ihn im Tempel. Und es kommt die Standpauke, man kann sich das richtig vorstellen von Papa Josef, der hat so einen Hals, wenn man so ein paar Tage Jerusalem absucht nach dem kleinen Sprössling, ja, so Teenager und so weiter und was fällt dir ein? Und Jesus guckt ihn nur an und sagt, ich muss doch im Hause meines Vaters sein. So ist das, wenn Jesus einzieht. Da ist das blanke Chaos da, weil auf einmal ganz neue Regeln gelten, weil ganz neue Verpflichtungen gelten, ganz neue Prioritäten einziehen ins Leben eines Menschen. Jesus kann ein Leben durcheinander wirbeln. Das Wandern zwischen diesen zwei Welten, das ist kein gemütlicher Sonntagsspaziergang, sondern eine Ochsentour. Das ist richtig anstrengend, das wird richtig spannend und auch spannungsvoll. Das ist das, was ich erlebe. Wisst ihr, ich merke, dass mein Familienleben ohne Jesus wirklich gemütlicher sein könnte. Und dass ich meiner Frau und meinen Kindern vieles schuldig bleibe. Und wir sprechen da auch sehr oft darüber, was es heißt, einerseits der ganzen Welt zu dienen, überall zu predigen und manchmal zu Hause das Nötigste schuldig zu bleiben, weil man einfach nicht da ist. Und das ist eine Spannung, wo ich immer wieder neu meinen Weg finden muss. Und wenn ich viele Mitarbeiter in Gemeinden, Gemeinschaften, in CVM treffe, wenn ich viele Mitarbeiter in Eidlingen treffe, ist es bei Ihnen das Gleiche. Ich kenne sehr viele verantwortliche Mitarbeiter, die kein entspanntes und gemütliches Familienleben führen. Die Nachfolge Jesu, die führt immer wieder in Spannungen. Und ich sage es dir heute Morgen sehr klar. Gott möchte dich in seiner Nachfolge haben. Er möchte dich einbauen in sein Reich. Er möchte, dass du Mitarbeiter wirst. Und es wird nicht gemütlich werden. Es wird anstrengend werden. Aber es gibt kein Christsein ohne Nachfolge. Es gibt kein Christsein, ohne dass dich Jesus in den Dienst stellt. Das Ziel der Gnade Gottes mit deinem Leben, das ist der Dienst. Das ist die Mitarbeit. Und das ist manchmal spannungsvoll. Jesus schenkt dir einen großen Frieden in deinem Leben, aber er schenkt dir keinen Spießerfrieden. Er schenkt dir keinen Frieden, wo du um 4:30 den Pinsel fallen lässt in irgendeinem Bürojob und dann nach Hause fährst zum Kaffee trinken und den Abend vor der Glotze verbringst. Nein, er schenkt dir einen Frieden im Leben, der dich bevollmächtigt, anderen diesen Frieden weiterzugeben und weiterzusagen. Und das kann manchmal sehr anstrengend sein. Und ich kann mir vorstellen, dass auch manche der Eidlinger Schwestern hier ihre Geschichte erzählen kann von dieser Spannung, die das Leben zwischen zwei Welten mit sich bringt. Was dieser Schritt in eine Schwesternschaft mit sich gebracht hat, was sie da zu Hause zu hören bekommen hat von Papa und Mama und Schwestern, da gibt es mit Sicherheit sehr, sehr viele Schwestern, die es einfacher hätten haben können. Jetzt kann man natürlich fragen, muss das so sein? Kann das denn der Wille Gottes sein, dass es so ungemütlich ist? Und Paulus beschreibt das in diesen Versen, und wir müssen jetzt ein paar Dinge verstehen. Das Erste, was diese Verse deutlich machen, wir leben in der Spannung, weil die Zeit drängt. Die Zeit drängt. Wir verstehen diese drei Verse des Paulus nur, wenn wir drei Dinge begreifen. A, die Zeit drängt, das Wesen dieser Welt vergeht, sagt Paulus. Wir sind in eine Welt hineingestellt, die ein Verfallsdatum trägt. Eine Welt, die der Vergänglichkeit preisgegeben ist und die auf Gottes jüngsten Tag zugeht. Und das Gleiche gilt dann auch für dein und mein Leben. Weil ich in dieser Welt bin, ist meinem Leben eine Frist gesetzt. Es kommt irgendwann der Tag, wo Ende ist. Mit meinem Leben, mit deinem Leben, aber auch mit dieser Welt. Die Zeit drängt. Und das zweite B, Gottes neue Welt will anbrechen. Darauf leben wir zu. Alle warten auf den auferstandenen Herrn. Darauf, dass er einmal wiederkommt auf den Wolken des Himmels und diese alte Erde verwandeln wird. Und alle irdischen Beziehungen, in denen wir heute leben, die werden einmal überboten werden durch diese ganz neue Beziehung, wenn Jesus aus seiner himmlischen Welt wiederkommt. Deshalb sollen wir, sagt Paulus heute, haben, als hätten wir nicht. Auf einer Reise sein mit einem leichten Gepäck. Und das Dritte, was wir begreifen müssen, C, diese Welt geht dem Gericht entgegen. Am Ende aller Tage, da wird Gott einmal Gericht halten. Und wer dann keine himmlische Staatsbürgerschaft für das Reich Gottes hat, der wird ewig draußen bleiben. Draußen vor der Tür Gottes. Und deshalb ist Eile geboten. Deshalb sollen noch viele eingeladen werden. Deshalb sollen noch viele diese himmlische Staatsbürgerschaft beantragen und sie auch bekommen, damit Gottes Haus voll wird. Das sind die Rahmenbedingungen, in denen wir heute hier und jetzt leben. Da stecken wir alle mittendrin in dieser alten Welt. Wir müssen in die Schule, wir müssen zur Ausbildung und wir sollen auch Verantwortung übernehmen und gleichzeitig freuen wir uns an irdischen Dingen. Wir freuen uns an guten Freunden, an guter Musik, an einer Fußball-Weltmeisterschaft. Und das ist auch alles richtig und wichtig. Und es wäre eine Katastrophe, wenn du heute den Eindruck bekommst, du könntest alles abbrechen, was in dieser Welt für dein Leben heute wichtig ist. Nein, es wäre schlimm, wenn du am Montag oder nächste Woche dann in die Schule gehst und deiner Lehrerin erklärst, also hören Sie mal her, der Gäckle hat gesagt, dass dieses ganze Gedöns hier mit ihrer Schule alles hier im Grunde bald abnibbelt, ja, und deshalb mache ich jetzt hier auch nicht weiter. Und ich hänge jetzt die Schule an den Nagel und mache nur noch Strandmission auf Hawaii. Das wäre ein Missverständnis. Da hättest du etwas missverstanden. Nein. Worum es geht, ist das, und was wir hier tun müssen und tun sollen, das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Dienst hier. Wir können nicht anders leben, wir sollen auch nicht anders leben. Aber es soll nicht die letzte Wirklichkeit unseres Lebens sein, weil es ja noch viel besser kommt, noch viel, viel besser. Und was Paulus sagt, ist, behaltet diesen allerletzten Horizont dieser Welt und eures Lebens im Auge und nützt die Zeit bis dahin. Dieser Tag ist nicht nur der erste Tag vom Rest deines Lebens. Dieser Tag ist auch der erste Tag vom Rest dieser Welt, vom Rest dieser Weltzeit. Und Paulus sagt, nützt die Zeit, die euch bis dahin bleibt. Nützt die Zeit dort, wo Gott euch hingestellt hat, beziehungsweise wo er euch hingesetzt hat. Die meisten arbeiten ja heute im Sitzen. Und mit dem Reich Gottes, da ist das wie mit einer Frau, die ein Kind bekommt und bei der die Wehen einsetzen. Ich habe das mit meiner Frau schon dreimal erlebt. Wenn die Wehen einsetzen, dann ist alles andere wurscht. Wenn die Wehen einsetzen, tritt alles andere in den Hintergrund. Da lässt man stehen und liegen, was man gerade tut. Wenn die Wehen einsetzen, dann dreht sich alles. Wirklich alles um das neue Leben, das sich da ankündigt. Da wird alles andere zweitrangig. Da dreht sich alles nur noch um dieses neue Leben. Da kann man auch das Länderspiel, das man gerade anguckt, nicht zu Ende gucken. Schlimm, wenn es gerade ein WM-Finale ist, aber wenn die Wehen einsetzen, muss man ins Krankenhaus. Hilft alles nichts. Ja. Da kann man den Spielfilm an den Nagel hängen, den man anguckt, die Lieblingssoap oder was weiß ich. Da setzt man sich ins Auto und fährt den direktesten Weg ins Krankenhaus. Da kann man nicht kommen und sagen, du Schatz, könnten wir noch hier beim Klaus vorbei ein Bierchen trinken oder könnten wir noch irgendwie... Nein! Da muss man auf dem direktesten Weg ins Krankenhaus. Da zählt alles andere nicht mehr. Neues Leben will ans Licht des Tages. Da kündigt sich das Reich Gottes an. Und das ist wie mit neuem Leben. Und es zieht alle Aufmerksamkeit an sich. Alle Kraft muss konzentriert werden auf dieses neue Leben. Das heißt übertragen, alle sollen eingeladen werden, damit sie einmal bei Gottes großem Fest dabei sind. Das ist die Hauptaufgabe Nummer eins. So, das zweite ist jetzt aber, wir leben in der Spannung, weil sich die Zeit auch hinzieht. Bei einer Geburt wird es immer schwierig, wenn es lang dauert. Mit den Kindern ist das ja oft so eine Sache, die kommen so unpraktisch zur Welt. Es wäre ja super so, sonntags nach dem Kaffee trinken, kann man sich gemütlich aufmachen ins Krankenhaus und ist zum Festival wieder daheim. Aber nein, die kommen mitten in der Nacht zu den abartigsten, unmöglichen Zeiten. Also ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn sich das hinzieht und wenn das dauert und wenn das... Bei unserer letzten Tochter, das ging 3 Tage. Wir waren 3-mal im Krankenhaus wieder heim und wieder, ach, es war fürchterlich. Und ich kann allen werdenden Vätern nur eins raten, verzichtet in so einer Situation auf Witze. Wisst ihr, Frauen... Ich weiß auch nicht, aber in so einer Situation, die sind sowas von empfindlich. Und total humorlos. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe immer wieder versucht, ein paar aufheiternde und nette Worte zu finden. Meine Witze sind noch nie so gefloppt wie in diesen 3 Tagen. Ich kann euch nur, also so ein Tipp an werdende Väter, macht einfach, was die Frau sagt. Ihr habt da nicht nur Frieden mit Gott, sondern auch Frieden mit eurer Frau. Und jedenfalls, wer sowas mal mitgemacht hat, wenn sich das hinzieht, wenn das dauert, oh, der weiß, wie schwierig das ist. Und gleichzeitig geht ja das normale Leben weiter. Ja? Die anderen Kinder wollen ihre Aufmerksamkeit. Man hat ja einen Job und muss irgendwie dem auch gerecht werden. Möglicherweise muss man zum Zahnarzt und die Winterreifen müssen gewechselt werden. Der Hund muss Gassi und was weiß ich. Es müssen 1000 Dinge erledigt werden, die zu dieser alten Welt gehören. Und wenn sich eine Geburt hinzieht, ist es eine elendschwierige und spannungsvolle Zeit. Und genau das ist die Spannung, von der Paulus spricht und der jeder... der in der Nachfolge Jesu drinsteht, das erleben muss. Das neue Leben ist angekündigt, der jüngste Tag steht vor der Tür. Es kann eigentlich ja nicht mehr lang gehen. Mit vollem Einsatz werden alle Vorbereitungen getroffen, die Taschen fürs Krankenhaus sind gepackt und so weiter, aber die Sache zieht sich hin. Und im Blick auf das Reich Gottes zieht sich die Sache jetzt schon 2000 Jahre hin. Und das Leben in dieser alten Welt geht parallel einfach weiter. Und unsere Beziehungen brauchen Zeit, die Schule, die Ausbildung braucht Zeit. Der Beruf fordert seinen Anspruch oder hat seinen Anspruch. Und unser eigener Körper, die Gesundheit braucht ihre Zeit. Das sind alles Dinge, die in Gottes neuer Welt keine Bedeutung mehr haben. Da muss man nicht mehr zum Zahnarzt, da braucht man keine Winterreifen mehr, da muss kein Hund mehr Gassi gehen. In Gottes neuer Welt ist das alles wurscht. Aber hier und jetzt in dieser alten Welt, da hat das eine Bedeutung, da müssen diese Dinge erledigt werden. Da können wir uns nicht einfach, auch nach dem Willen Gottes nicht, aus diesen Dingen verabschieden. Da haben wir unsere Verpflichtungen, auch vom Willen Gottes her. Und weil das so ist, können wir gar nicht anders, als diese Spannung, in der wir stehen, auszuhalten. Dass wir Beziehungen und Freunde haben, als hätten wir sie nicht. Dass wir zur Schule und zur Ausbildung gehen und sie machen, als bräuchten wir das alles nicht. Dass wir sogar mit unseren Gefühlen, mit Weinen und Freude so umgehen und sie auch äußern, aber so, als würde uns das alles nicht mehr angehen. Das können wir uns nicht vorstellen. Das können wir uns nur vorstellen, wenn wir mittendrin stehen. Dass wir irdische Dinge kaufen und gebrauchen, aber so, als ob wir auf Reisen wären und das alles einmal zurücklassen müssen. Ein drittes Vier Punkte sind es übrigens. Wir leben in der Spannung, aber Jesus trägt uns durch die Spannung durch. Es ist wirklich eine der schwierigsten Erfahrungen des Christseins, dass wir wegen unserer doppelten Staatsbürgerschaft vielen Menschen etwas schuldig bleiben. Das ist die Erfahrung vielleicht der Missionarin, die ins Flugzeug steigt, um im Gehorsam gegenüber dem Ruf Jesu in irgendein fernes Land zu fliegen, und zu Hause ist vielleicht eine kranke Mutter, vielleicht ein kranker Vater. Und sie weiß nicht richtig, ob sie diese Mutter und diesen Vater jemals wiedersehen werden. Und das ist spannungsvoll. Das ist spannungsvoll im Leben von Mitarbeitern, dass wir vielen Menschen und meistens denen, die uns am allernächsten stehen, viele schuldig bleiben. Das ist meine Spannung, dass ich im Bengaus vielen Studenten etwas schuldig geblieben bin, dass ich im CVM vielen CVMern vieles schuldig geblieben bin, dass ich vielen von euch, die vielleicht ein langes Gespräch mit mir gern gehabt hätten, vieles schuldig bleibe, weil unserem Leben Grenzen gesetzt sind. Das ist das ganz typische Problem von Wanderern zwischen zwei Welten, dass man keiner dieser Welten wirklich voll gerecht werden kann. Das können wir nicht, und das macht uns eine Riesennot, dass vieles übrig bleibt in unserem Leben. Aber, und das ist das Entscheidende, wir alle, du und ich, wir werden in der Nachfolge von Jesus getragen, und vor allem und ganz grundlegend durch die Vergebung unserer Schuld werden wir getragen. Ich kann gar nicht anders leben als mit diesem Wort: Vergib mir meine Schuld, weil ich vielen Menschen etwas schuldig bleibe, weil mein Leben so begrenzt ist und weil ich nur 24 Stunden am Tag habe und dann auch noch ein bisschen schlafen muss dabei. Aber dann erleben wir es, und es wird bei dir und bei uns allen so sein, dass wir erleben werden, wie Gott die Mangelhaftigkeit unseres Lebens, die Dürftigkeit und Bedürftigkeit unseres Lebens in einer Art und Weise ausgleicht, wie wir es uns nicht vorstellen können. Dass er für die Menschen sorgt, denen wir viele schuldig bleiben. Dass er auf die Menschen achtet, um die wir uns viel zu wenig kümmern können. Paulus schreibt einmal: Gott wird all euren Mangel und auch den Mangel, den ihr an anderen hinterlasst, ausgleichen und ausfüllen. Es gibt in Markus Evangelium eine kleine Geschichte von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Und das muss man sich mal vorstellen. Und das ist für mich ein ganz großer Trost und eine ganz große Ermutigung geworden. Da ist Petrus, Familienoberhaupt, mit Jesus auf dem Weg, und zu Hause wird die Schwiegermutter krank, todkrank sogar. Und man braucht sie überhaupt nicht viel Fantasie zu haben, um sich vorzustellen, wie es da zugeht zu Hause. Petrus weg, die Schwiegermutter todkrank, alle Kinder drumherum, die Frau im Dauerstress. Und dann kommt Jesus mit 12 hungrigen Männern zurück und will was zu essen haben. Und Jesus sieht die Situation. Er geht ins Haus des Petrus. Er geht in diese Not hinein, wo nur Mangel herrscht. Wo lauter Menschen da sind, die anderen was schuldig bleiben. Und dann ergreift Jesus die Hand dieser Schwiegermutter, und dann heißt es: Und das Fieber verließ sie, und sie stand auf und diente ihm. So ist das mit Jesus. Er sieht die Spannung, in der du stehst. Er sieht die Spannung, die dich manchmal schier zerreißt in der Nachfolge. Jesus nimmt uns nicht aus diesen Spannungen raus, aber er kommt in die Spannung hinein, er greift zu und hilft uns, damit zu leben. So ist Jesus. Und schließlich, endlich, viertens, wir leben in der Spannung. Aber wir werden in der Spannung auch gesegnet. Ihr werdet gesegnet werden in der Spannung, wenn ihr wandern zwischen diesen zwei Welten. Für viele von euch ist dieses Leben zwischen zwei Welten sehr schwierig. Weil die unterschiedlichen Regeln in dieser Welt und in der neuen Welt Gottes immer wieder Konflikte mit sich bringen. Vor einigen Wochen hat mir ein Missionar von einem Bibelschüler aus Kirgisien erzählt. Kirgisien ist in Zentralasien ein islamisches Land, ein radikal islamisches Land. Und dieser Bibelschüler, der auf eine christliche Bibelschule ging, kam aus einer muslimischen Familie. Und diese muslimische Familie hat ihn dann, um ihn zurückzubekehren in den Islam, zwangsverheiratet mit einer muslimischen Frau. Ich wusste gar nicht, dass das bei Männern auch geht. Ich dachte, es geht immer noch andersrum, aber es ist so. Der Bibelschüler wurde von seiner Familie zwangsverheiratet mit einer islamischen Frau, die ihn zurückbekehren sollte zum Islam. Das kann sich keiner von uns vorstellen, was das bedeutet, mit einer Frau, die man eigentlich lieben soll, zusammenzuleben, die eigentlich einen zu einem anderen Gott zurückbekehren soll. Und dieser Mann hätte jetzt nach islamischem Recht die Möglichkeit gehabt, dieser Frau das Leben zur Hölle zu machen. Er hätte nach islamischem Recht die Möglichkeit gehabt, diese Frau zu schlagen, sie zu demütigen und aus Rache für diese Zwangsehe ihr das Leben zur Hölle zu machen, und man hätte ihn nicht belangen können. Und jetzt tut dieser junge Bibelschüler Folgendes. Er lebt mit dieser Frau nicht nach den Regeln dieser Welt, nicht nach den Regeln der islamischen Welt, sondern er lebt mit seiner islamischen Frau nach den Regeln von Gottes neuer Welt. Und diese muslimische Frau erlebt in dieser Ehe etwas, was in ganz Kirgisien keine andere muslimische Frau erlebt hat. Diese Frau erlebt etwas, was ihr völlig fremd war. Etwas, was es nicht gegeben hat. Sie erlebt einen liebevollen, einen sich sorgenden und treuen Ehemann. Und diese muslimische Frau kann nach einem Jahr Ehe nicht anders als Christ zu werden. Lebe dein Leben in dieser alten Welt nach den Regeln, die Jesus uns für seine neue Welt gegeben hat. Und du wirst gerade in den schwierigen Situationen deines Lebens den Segen Gottes erleben. Amen. Ich möchte noch beten mit euch. Wir werden still. Herr Jesus Christus, es ist manchmal furchtbar schwer, in dieser Welt dir nachzufolgen. Und manchmal stehen wir wie in einer Presse drin, wo Druck von allen Seiten kommt. Und manchmal wissen wir gar nicht, wie wir das schaffen sollen, im Gehorsam gegenüber dir zu leben und gleichzeitig in dieser Welt unseren Weg zu finden. Manchmal verzweifeln wir. Wir bitten dich heute Morgen, dass du das wahr werden lässt, was du uns verheißen hast. Dass wir in deiner Nachfolge keinen Mangel erleben werden, sondern dass du der gute Hirte bist, der mit uns durch die dunklen Täler geht, der mit uns durch die schwierigen Situationen geht und der uns nach Hause führt, damit wir ganz sicher dort ankommen, wo wir hingehören. Herr Jesus, segne du jeden von uns, der es gerade besonders schwer hat, und geh mit uns in diesen Tag und in alle Tage, die uns bleiben, bis deine neue Welt anbricht. Wir freuen uns drauf. Amen.